Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Aber ich glaube, wir wissen noch gar nicht so richtig, was das mit uns gemacht hat. Und vielleicht gibt es sogar das Phänomen, dass die Prokrastination auf dem Vormarsch ist seither.
Und Dr. Burak Yildirim.
Gewisse Phänomene, die beim Thema Aufschieben mit reinfließen, wie ein Gefühl der Überforderung, ein Gefühl der Unklarheit, das sind, glaube ich, Dinge, die natürlich schon gehäuft vorgekommen sind. Da bin ich schon sehr von überzeugt.
Ich habe mir so ein kleines Fläschchen aufgemacht. Ein bisschen Shampoos hier, schon da und wird jetzt einfach auf dich trinken, Burak, auf die 50. Folge. Cheers, frohes neues Jahr und auf die 50. Folge.
Ja, gut Schluck, würde ich sagen. Prost. Ja,
danke.
Auf jeden
danke.
Fall. Ja, ich stoße gerne mit an.
Ja.
Wir sehen uns ja auch hier, wunderbar. Das können wir gerne tun hier, ich mit meiner Kokotasse.
Mit der Kokotasse, du. Ich
Kokotasse
hier mit der halben Shampoosflasche, guck.
Ja, das ist der Unterschied. Ne? Ich habe hier Gute-Nacht-Tee. Und du hast den frischen Shampoos.
Ich habe den frischen Shampoos, so muss es sein, finde ich. Jedem, was ihm gebührt. So.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, schön, dich wiederzusehen. Wir hatten eine längere Pause und ich glaube, auch viele da draußen haben einiges erlebt über Weihnachten, über Neujahr. Ein gutes neues Jahr nochmal von unserer Seite aus. Schön, dass ihr doch wieder eingeschaltet habt, euch entschieden habt, Lauf dich frei, den Mental Health Podcast weiterzuhören. Und wir freuen uns über ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind und nochmal die Zahlen gerade irgendwie ein bisschen gequatscht. Und toll, dass so viele geworden sind in nur 50 Folgen, muss man ja inzwischen sagen. Ja, schön, dass du wieder zurück bist und sag mal, wir hatten ja einiges jetzt an Pause, einige Wochen. Da sind doch bestimmt Mental Health Momente überhaupt der Wochen aufgelaufen. Was war denn so das Highlight an den Mental Health Momenten?
Also vor dieser Frage habe ich mich die ganze Zeit geduckt, weil ich musste mich ein bisschen sortieren, überlegen. Du hast natürlich völlig recht. Ich meine, es ist ja eine ganz, ganz tolle Zeit gewesen. Ne? Also es war jetzt eine Pause. Wir hatten sie im Sommer ja schon mal, wie man es so klassisch macht, Sommerferien und mal ein, zwei Wochen den Stöpsel ziehen. Aber das war ja jetzt wirklich eine ganz tolle Zeit. Ich genieße das immer. Wir hatten sie ja im Vorfeld vor dieser Folge ja auch schon kurz mathematisiert. Einfach die gesamte Atmosphäre. Man merkt auch, also wirklich fast die ganze Welt steht irgendwo so ein bisschen stiller über die Weihnachtszeit. Das haben wir dieses Mal auch das erste Mal sozusagen zu Hause erlebt, also bei uns zu Hause. Sonst sind wir die letzten 21 Jahre, kann ich sagen, jetzt mittlerweile zurückblickend bei der Schwiegerfamilie in Berlin immer gewesen. Und deshalb war es ein besonderes Weihnachtsfest auf eine gewisse Art und Weise. Und dann sind wir nach ein paar Tagen zwischen den Feiertagen in der Praxis dann auch in den Urlaub gefahren. Und diese Urlaubswoche in sonniger Atmosphäre, mit sonnigen Temperaturen, Ende 20 Grad, 26, 28, teilweise 30 in der Spitze, im beschaulichen Dubai, war gespickt eigentlich mit Mental Health Momenten, muss ich sagen. Einfach weil man mal die Möglichkeit genutzt hat, also jeder, der schon mal dort war, der kennt das. Das ist so, wie ich finde, das ist fast so wie SimCity in echt oder auch ein bisschen Disneyland dabei. Mhm. Aber es ist eine ganz besondere Community, muss man fast sagen. Sehr viele Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, die man denkt, so ein bisschen zusammengewürfelt dort leben. Ich glaube, statistisch leben 100, also Menschen aus 190 Nationen dort. Und das ist sehr beschaulich, das ist sehr, sehr klein noch. Wenn man dort mal im Museum der Zukunft, was sie dort gebaut haben, mal war, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht klein bleiben wird. Im Gegenteil. Also die Projekte, die dort angeschoben werden, die sind unfassbar. Also wenn nur 10-20% davon umgesetzt wird, ist das schon unglaublich. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Ambitionen Richtung 80-100% gehen, um diese Projekte in Gang zu setzen. Aber es war auch eine schöne Möglichkeit, mal mit Auswanderern zu sprechen, mit Leuten, die planen auszuwandern, mit Menschen aus Bangladesch und Pakistan, die dort arbeiten. Man hat ja, du kennst ja so ein Wortwitz, den ich immer mal wieder bringe. Ich mag ja so Denken auf Rädern nicht. Und bin auch gerne jemand, der mal dahin geht, wo es weh tut. Ich war früher Stürmer in meinem ersten Leben und dann geht man gerne in den Strafraum und man weiß, man wird den einen oder anderen Tritt auch abbekommen. Also mit anderen Worten, man geht mal so ein bisschen in den Infight und spricht mal mit Menschen, bei denen man weiß, ne, das ist so jemand, der verdient dort 300-400 Euro umgerechnet. Und dann ist immer die Frage, was passiert mit diesen Menschen? Sind die glücklich? Werden die ausgebeutet? Werden die unterdrückt? In welchen Verfassungen leben die? Und wir haben mit vielen Menschen Kontakt gehabt, natürlich Taxifahrten über Museumsmitarbeiter, über Leute am Empfang, über Leute, die im Hotel arbeiten, etc. Und grundsätzlich muss man sagen, da war jetzt niemand dabei, der sehr unglücklich wirkte. Das Interessanteste war eine Rückmeldung von einem Arbeitsmigranten, muss man sagen, aus Bangladesch, der quasi mit dem Geld, was er dort verdient, unter anderem zwei seiner Kinder auf eine Privatschule in Bangladesch schicken kann. Und deshalb natürlich absolut dankbar ist über die Möglichkeit, in Dubai zu arbeiten, weil wir natürlich immer in unseren Sphären denken. Also wir rechnen um und denken uns, meine Güte, 400 Euro im Monat, damit kann man doch nicht leben. Ja, damit ist Leben schwer, aber es gibt so den einen oder anderen Rentner in unserem Land, der verdient nicht wesentlich mehr in Deutschland. Ne? Also ich habe das letztens mal mit einer Mitarbeiterin so ein bisschen, haben wir uns da ausgetauscht und ich habe sie mal darauf hingewiesen, wenn sie über die Kölner Ringe, das ist so eine Szene, wenn man so will, so eine Szenemeile in Köln, also nicht jetzt luxuriöse Szenemeile, aber da passiert halt viel. Und dann habe ich gesagt, da wird dir doch sicherlich mal aufgefallen sein, wie viele alte Menschen dort auch auf den Ringen umherschlawenzeln und immer mal wieder in die Abfalleimer und Mülltonnen reinlugen, nach Pfandflaschen. Und deshalb ist natürlich, wenn wir das umrechnen, 300-400 Euro nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass einige mit diesem Betrag eine ganze Familie eben Bangladesch oder Pakistan ernähren können und letztendlich sogar auf eine bessere Zukunft vorbereiten können, weil erstens nicht nur Zugang zur Bildung dadurch geschaffen wird, sondern dann auch noch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich kann sogar für die Bildung meiner Kinder oder die Ausbildung meiner Kinder bezahlen, dann ist das natürlich schon viel wert. Und was man halt unheimlich gespürt hat vor Ort, jetzt nicht nur durch diese Wolkenkratzer, die dort entstanden sind in den letzten Jahren, aber ist insgesamt dieser Innovationsdrang, der dort herrscht. Allein auch durch einzelne Personen, die unternehmerisch dort aktiv sind, aber auch, was letztendlich das Land an sich projiziert und versucht auch zu kommunizieren. Also wenn man in diesem Museum der Zukunft zum Beispiel ist, da muss man 3-4 Monate vorher überhaupt eine Karte reservieren, um reinzukommen. Also so nach dem Motto, ich gehe mal ins Römisch-Germanische Museum in Köln und ziehe eine Tageskarte, das ist da gar nicht möglich. Das wussten wir zwar vorher nicht, haben aber Gott sei Dank einen Hinweis bekommen und hatten dann Karten dafür. Und da kann man durchlaufen durch dieses Museum und hinterher sagen, ja, nett, ist spannend gemacht, ein bisschen Science-Fiction, so Captain Future für Fortgeschrittene. Ich habe das ja schon mal gesagt, Captain Future, Mitte, Ende der 70er Jahre, die Serie schlechthin. Also wenn man die Folgen noch bekommt, die sind, glaube ich, mittlerweile sehr teuer am Schwarzmarkt, aber die sollte man sich angucken. Captain Future ist unglaublich.
Schwarzmarkt kenne ich mich ja aus. Also ich
und oder man läuft durch dieses Museum und schaut sich an, wie die Welt, nicht nur Dubai, sondern ich glaube auch viele Teile der Welt, streng genommen in den nächsten 30, 40 Jahren aussehen könnten. Und das ist unfassbar beeindruckend. Unfassbar. Also wir einfach mal so ein kurzes kleines Beispiel. Wir denken darüber nach.
Du bist sehr geflasht, merke ich gerade von
dir. Ja, sehr, sehr, sehr. Weil ich habe es einfach, also ich habe es mit, ich war das zweite Mal jetzt da. Das erste Mal war ich wirklich wie so ein dämlicher Tourist da. Ne? Also schön, toll, boah, teuer. Und hier und Heidewitzka, vor 2 Jahren war das. Ne? Diesmal habe ich einfach gedacht, komm, geh mal hin und guck dir mal ein bisschen was an. Und wie gesagt, geh mal so ein bisschen in den Infight, sprich mal mit den Leuten. Und aber wenn wir so um Thema erneuerbare Energien, ne, ganz heißes Thema in Deutschland sowieso, aber wir sind ja Vorreiter in diesen Dingen. Und da geht es darum, ja, mache ich mir ein Solarpanel aufs Dach oder mache ich mir keins, lohnt sich das, kriege ich die Kosten wieder eingespielt. In Dubai geht die Planung dahin, dass man in Quadratkilometergrößen Plattformen im Weltall zwischen Sonne und Mond baut, um quasi Sonnenenergie und teilweise Reflexionsenergie vom Mond aufzufangen und dann aus dem Weltall einspeisend auf die Erde transportieren. So, das hört sich, wenn man das sieht, das ist komplett mit einem Modell ausgestellt. Also die zeigen, wie das funktioniert und wie das auf die Erde kommt, damit man quasi nicht nur den Energiebedarf in Dubai, sondern den weltweiten Energiebedarf damit decken kann. Einfach mit der Möglichkeit, wir haben einen riesen hellen, heißen Stern, da nutzen wir einfach mal die Energie. Und das war nur so ein Beispiel, wo ich mir gedacht habe, das sind Lichtjahre weiter. Die Entwicklung, die Ideen sind Lichtjahre weiter. Und deshalb lohnt sich ein Besuch in diesem Städtchen oder Ländchen, je nachdem.
Also Mental Health Moment der Woche. Was lerne ich jetzt daraus? Ist der Mental Health Moment der Woche diese Größe, diese Innovation, dieses tut gut, einfach auch mal was zu sehen, was was in der Zukunft sein kann, wo andere Menschen vielleicht einfach schon viel weiter sind?
Also in erster Linie, man kann es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, dass der Optimismus die beste Strategie für eine bessere Zukunft ist. Mhm. Das war für mich einfach, ich meine, du kennst mich ja auch privat, persönlich, intim hätte ich fast gesagt.
Das noch nicht. Aber das kommt vielleicht noch, ja, wer weiß. Also ja, ab der 50. Weiß, Folge kann man das mal
vielleicht. Auf jeden Fall. Nee, aber du weißt ja, ich mag es ja so ein bisschen optimistisch zu sein, aber ich mag es auch einfach so ein bisschen, was könnte alles noch folgen? Mhm. Auch natürlich rein medizinisch betrachtet, also was mein Thema angeht, ne? Biotechnologien etc. pp. Und es ist natürlich schön, wenn man halt sieht, dass man nicht nur aus dem eigenen Fenster gucken muss, wenn es beim Thema medizinischer Fortschritt geht, sondern einfach um allgemeinen Fortschritt, um Technologien, die dafür sorgen werden, dass es uns, ganz platt und einfach formuliert, dass es uns sehr, sehr viel besser gehen wird in Zukunft. Und das fand ich wunderbar.
Stark. Oh, danke fürs Reinholen in die Materie Dubai und das, was dich positiv nach vorne gucken lässt. Das nehmen wir einfach mal so mit, würde ich sagen.
Schau.
Ja.
Und bei dir?
Bei mir ist es lange nicht so intensiv gewesen, beziehungsweise anders gewesen. Ich hatte einen Anruf, eine WhatsApp-Kommunikation, mit der ich 0,0 gerechnet habe. Kennst du das, wenn Menschen, die dir wirklich viel bedeuten und die du so ein bisschen nicht aus dem Auge verloren hast, aber wo so ein bisschen Funkstelle ist, plötzlich wieder auftauchen und plötzlich stellst du fest, dass egal, ob die sich jetzt nur gemeldet haben, lange nicht oder jeden Tag mit denen telefonierst, ist eigentlich egal, weil du knüpfst sofort so wieder an und hast sofort auch wieder eine Tiefe, die nicht nur angenehm ist, sondern einfach wahnsinnig wertvoll ist. Und ich kenne diesen Menschen seit, ich glaube, über 20 Jahren, war mein Trauzeuge in erster Ehe, ist Comedian, ist halb getürkt und Ja, das wird, weißt du auch, weißt du und wahrscheinlich auch da draußen, wer es ist. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut über die WhatsApp, weil wir wirklich länger keinen Kontakt mehr hatten und er auch das zweite Mal verheiratet ist und das, was ich nicht wusste übrigens, weil ich mir das alles irgendwie nicht reinziehe, was bei bunte.de und so und Co. das steht. Mhm. Wir haben uns einfach so aus, wir haben uns über Kinder ausgetauscht. Und darüber so, wie es so geht und was die Welt so mit einem macht und alles Mögliche. Es war einfach wieder so erfrischend. Und dann an seinem Geburtstag habe ich ihm nur WhatsApp geschrieben und dann kam nur irgendwie so, ja, vielen Dank, der Türk ist Skifahren.
Oh, das ist spannend.
Absolut. Du, habe ich auch gedacht. Alles klar, dann habe ich gesagt, ja gut, wenn der Türk Ski fährt, dann will ich dich nicht länger stören. Aber es war wahnsinnig schön. Also es war, wir haben uns vorgenommen jetzt auch, dass wir da mal wieder tiefer einsteigen. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, weil ich gemerkt habe, dass mir das gefehlt hat sowieso. Aber auch die Art und Weise, wie auch wieder so diese Bestätigung zu haben, meine These wieder voll bestätigt worden, dass du einfach, wenn du die guten Menschen so um dich rum hast, kümmere dich drum, ja. Also im besten Fall sollte das so sein. Ich bin da auch, glaube ich, eigentlich ganz gut drin, aber da an ein, zwei Stellen ist es dann manchmal so, dass man länger nichts voneinander hört und dann plötzlich ist es wieder da. Und ich habe mir vorgenommen, nicht nur für dieses Jahr, sondern einfach auch für die Zukunft, weil mir das ja letztes Jahr schon einmal passiert ist, genau so fast, nur mit einem anderen Menschen, mich doch intensiver drum zu kümmern. Und es nicht auf morgen zu verschieben. Man macht das ja so gerne. Dinge auf morgen verschieben und dann denken, ach komm, das da muss ich mal ein bisschen Zeit für nehmen. Und da brauche ich vielleicht noch eine besondere Kraft dafür. Und zack, sind wir aber auch schon drin im Thema.
So sieht's aus.
Als du mir das geschrieben hast, habe ich so, also den Vorschlag für das Thema geschrieben hast, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Habe ich noch nie gehört. Und dann gehst du so ein bisschen rumgoogeln und dann ist es genau das, was man befürchtet, genau. Und ich bin nicht gut darin, Dinge auf morgen zu verschieben. Ja. Aber der Begriff der Prokrastination, ganz gefährliches Wort, man könnte das auch in eine andere Richtung lenken und sich verplappern. aber Prokrastination ist wirklich etwas gewesen, dieses Wort existierte bei mir im Kopf eigentlich gar nicht. Und wie ist das mit der Prokrastination in uns und wie verhält sich das und was macht das eigentlich mit unserer mentalen Gesundheit? Das fand ich dann plötzlich sehr, sehr spannend, weil mir dieser Aspekt, danke dafür übrigens, für den Themenvorschlag, war mir überhaupt nicht klar, dass sowas in der Tat eine Auswirkung haben kann auf uns, auf unsere Psyche, auf die mentale Gesundheit. Jetzt musst du uns einmal irgendwie kurz erklären, wie du da drauf gestoßen bist und ob du jemand bist, der ein Prokrastinationer ist oder
Prokrastinierer.
Bist du ein Prokrastinierer? Bin ich.
Also es hört sich natürlich sehr unsittlich an, ne? Ist ja gar keine Frage.
Prokrastinator, dachte ich eher.
Prokrastinator, das könnte man verfilmen. Das könnte man glatt verfilmen. Allerdings auch wieder damals Videothek, ja. Ne, wo man durch den Vorhang musste in die Abteilung FSK 18. Aber,
da war ich ständig, obwohl ich da
ja, nicht sehen durfte. Ja, da wäre ich auch gern gewesen. Ja. Aber ich bin ja gläubig.
Hätte ich mitgenommen. Ich bin ja gläubig.
Ach, meine Güte. Ja. Nee, es ist, ja, also ich bin definitiv ein Prokrastinierer oder mit anderen Worten jemand, der gerne gewisse Dinge aufschiebt.
Prokrastiniert?
Ja, genau, hast du heute schon prokrastiniert? Ja, ich bin mal gespannt, wie wir da die Kurve kriegen. Das aber ich glaube, das wird so gelingen. Ja. Nee, tatsächlich, ich bin, also zumindest was, ich kann das so ein bisschen unterteilen. Also alles, was mit Schule und Studium zu tun hatte, Gott sei Dank, kann ich sagen, hatte. Und meine Kinder hören, so wie ich weiß, hören die die Podcast-Folgen noch nicht. Deshalb kann ich hier ganz offen sprechen. Aber zur Schul- und Studienzeit, muss ich sagen, habe ich gerne Dinge aufgeschoben, vertagt, gehofft, dass irgendwas passiert, dass ich nicht in die Prüfung muss und so weiter und so fort. Weil es einfach unbequeme Themen waren. Also ich habe die Schule, ich habe das ja schon mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt, Schule war für mich Mittel zum Zweck. Ich habe wunderbare Menschen in der Schule kennengelernt, Freunde bis heute, die ich auch habe. Mhm. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber alles, was dort inhaltlich war, ich wusste, was ich werden wollte, sehr früh. Ich wusste, was ich dafür abliefern musste, auch sehr früh. Das hat mich ein bisschen gewurmt, aber es war halt so, es war der Deal. Aber ich habe letztendlich, gerade auch im Studium war das so, am Abend vor der Prüfung da gesessen und habe mir gedacht, wow, wäre schön gewesen, wenn ich mit dem Lernen mal angefangen hätte. Und aber du weißt es ja mittlerweile und sicherlich auch der ein oder andere Zuhörer wird aufgefallen sein, ja, der ist ja tatsächlich Arzt geworden. Man kann das auch googeln. Ich bin tatsächlich Arzt. aber das waren einfach für mich so Dinge, wo ich definitiv auch meinen inneren Schweinehund, den man in dem Zusammenhang sicherlich besser kennt als das Thema Prokrastinieren, dass ich den natürlich schon immer mal wieder bezwingen musste und der innere Schweinehund mir aber auch sehr viel nach dem Belohnungsprinzip vermittelt hat, nach dem Motto, nee, das machen wir heute nicht, das machen wir morgen. Mhm. Ich habe allerdings aus dieser, ja, ich könnte jetzt natürlich ein bisschen überspitzt sagen, aus dieser Gabe, dass ich bewusst und aktiv gewisse Dinge herausgezögert habe, habe ich natürlich für mich schon eine gewisse Tugend entwickelt. Das muss ich schon feststellen im Nachgang. Weil ich habe, nachdem ich gemerkt habe, dass ich nicht viel Zeit brauche, um mich auf Prüfungen vorzubereiten, gleichzeitig aber auch abliefern zu können, habe ich daraus natürlich schon fast so eine Art Spiel betrieben. Ne? Also die Vorbereitungszeit noch kürzer gestalten. Dann das Lernen dann noch intensiver. Also so ein bisschen fast wie Ballermann und Söhne, ne? Habe ich mich dann teilweise gefühlt. Tag vorher nochmal richtig, also zig Seiten reingekloppt und da läuft das Gefäß, da läuft der Nerv, der Muskel setzt da an und entspringt dort und so weiter und so fort. Und habe mich irgendwann bewusst dafür entschieden, bei bestimmten Dingen das so durchzuziehen. Habe damit, also es war nichts Zuverlässiges, Zufälliges oder Unbewusstes, ne? So nach dem Motto, oh, das ist unangenehm und Bettdecke über den Kopf und dann ist das gleich weg. Sondern das war bewusst gespielt. Ich habe enorm gelernt, unter Druck zu arbeiten. Und zwar jetzt nicht hektisch, nicht stressig, weil ich hatte es ja, es war ja gewollt. Also es war ja süßer Schmerz, wenn man so will. Hab daraus natürlich auch die Fähigkeit entwickelt, pünktlich abzuliefern. Weil ich meine, wenn du eine Prüfung hast, kannst du nicht sagen, ja, die schreibe ich eine Stunde später. Und das fand ich irgendwann dann auch ein bisschen fast schon masochistisch angenehm. Ich habe mich dabei wohlgefühlt. Mhm. Also ich habe mich einfach dabei bei diesem Prozess wohlgefühlt. Ich wusste, die Prüfung steht vor der Tür. Ich wusste, ich habe immer weniger Zeit. Und irgendwann hat es mich nicht mehr tangiert. Also es war einfach so, ich wusste, alles klar, papp, du musst weißt ab diesem Zeitpunkt X, was du zu tun hast. Und dann habe ich durchgezogen. Mittlerweile ist es so, entweder man kommt ein bisschen aus der Form oder man möchte halt nicht unbedingt unter diesem Druck arbeiten. Mittlerweile kann ich das natürlich ein bisschen anders steuern. Ne? Klar, ich habe nicht mehr die Prüfungssituation, obwohl ich vor kurzem meine Fachkunde für den Strahlenschutz erneuern musste. Da musste ich eine Prüfung ablegen, aber das ging. Aber für viele andere Dinge aus dem Leben habe ich einfach gemerkt, es bringt der Lebensqualität etwas mehr, wenn man sich dann doch ein wenig vorbereiten kann. Aber in Häppchen. Das ist die Erfahrung sozusagen, die ich für mich gemacht habe.
Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ich habe nie wirklich damit gelebt, Dinge zu verschieben oder auf morgen zu verschieben. Und ich finde es super interessant, dass du, wenn man da wirklich dann mal tiefer ansteigt, dass das natürlich dann in der Verlängerung zu Problemen führen kann. Das erschließt sich logischerweise dann, wenn wenn es zum Beispiel irgendwie um die Arbeit geht zum Beispiel, wenn es darum geht, Dinge zu erledigen, die einfach terminlich gesetzt sind und wo man dann einfach auch wirklich Schwierigkeiten kriegt oder Stress kriegt, dann erscheint mir total logisch, dass das auf die Seele nicht unbedingt positiv wirkt, weil Stress für uns jetzt erstmal, glaube ich, erstmal grundsätzlich genug ist. Also jeder hat genug Stress, macht sich genug Stress und macht dann sich, und das ist ja immer so eigentlich beim Thema mentale Gesundheit, dass man sich viele Dinge gar nicht so richtig bewusst macht, dass man gar nicht drüber nachdenkt, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das in irgendeiner Form eine Wirkung hat auf die mentale Gesundheit. Und die Verschieberei war deshalb, glaube ich, nie so mein Thema, weil ich gelernt habe, wenn du Dinge abarbeitest oder wenn du sie einfach rechtzeitig machst, da hast du jede Menge mehr Zeit. Wenn du Dinge nicht erledigst, dann staut sich das auf und du hast dann einfach wirklich so ein Batzen vor dir und viele geben dann einfach auch auf und lassen das dann resignieren und lassen das einfach bleiben. Und dann wird's immer schlimmer. Also das ist ja so ein bisschen so, das perfekte Beispiel ist in der Menschen, wie nie verstanden, die Briefe nicht aufmachen.
Ja.
Ja. Und dann einfach so weiter verschieben und noch, ach ja, komm, das kann ich, habe ich jetzt keinen Bock drauf und ist vielleicht auch unangenehm oder ach, dann baut sich dieser Turm auf, geht dann irgendwann bis unter die Decke und dann denkst du so, ach scheiße, schmeiß einfach weg. Das habe ich mir mal erzählen lassen von einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, der dann wirklich so ein Problem bekommen hat, dass eigentlich alles schon gepfändet war, dass alles schon, also der Gerichtsvollzieher schon sich angekündigt hatte, nicht nur, sondern auch schon da war und on top das Gehalt gepfändet werden sollte. Und ich wunderte mich, warum dieser Mitarbeiter so wahnsinnig früh in meinem Sender ist. Als ich noch beim Radio war das. Und dann kam irgendwann dann, platzte die Bombe, weil dann der Gerichtsvollzieher dann auch wirklich richtig in der Tür stand. Denn es kam, der hat die Post abgefangen im Sender auch. Und die Zustellung, dass das Gehalt gepfändet wird. So weit ging das. Und das habe ich überhaupt nicht gut verkraftet, weil das einfach natürlich dann in so einer Spirale passiert ist, die du nicht mehr so richtig entfriemeln konntest oder er nicht mehr. Und das fing damit an, dass er das alles weggeschoben hat. Also dass er das, war sich sicher, dass er das am nächsten Tag macht oder in eine Woche drauf oder sich darum kümmert und keine Ahnung. Und es wurde dann wirklich so schlimm, dass es dann auch wirklich ein Problem wurde, dass alles bedroht hat, seine Familie, er sich selbst, psychisch, komplett im Hintern und so weiter. Und das war eigentlich eine eiskalte Folge von Prokrastination. Und du denkst dir, ja klar, überall auf meinem Weg gibt's diese Beispiele, ja, mehr oder weniger schlimm. Und es ist schon auch bemerkenswert, dass dieses Wort oder diese Begrifflichkeit nicht viel deutlicher und viel mehr in der Öffentlichkeit steht. Also deshalb ist auch gut, dass wir mal eine Folge jetzt drüber machen, weil ich einfach auch überhaupt keinen Zugang hatte, überhaupt zu dem Wort, aber dann auch zu der Problematik selber, die, glaube ich, wahnsinnig viele Menschen betrifft. Ich habe keine Ahnung, ob es da Zahlen zu gibt, aber das ist, glaube ich, jetzt auch noch mal schlimmer geworden. Seit Corona habe ich den Eindruck, also es gibt ja so ein bisschen einfach auch das, die These, dass Menschen auch in Deutschland eben einfach auch so ein bisschen egaler geworden sind, dass sie im Homeoffice halt einfach auch mal vielleicht doch nochmal eine Maschine Wäsche aufhängen und nochmal einen Spaziergang machen und keine Ahnung, und viele Dinge dann, das kann man ja auch morgen noch machen. Also vielleicht war da auch nochmal so ein kleiner Turbo drin sogar. Ich will jetzt nicht anfangen, immer wieder alles auf die Pandemie zu schieben. Aber ich glaube, wir wissen noch gar nicht so richtig, was das mit uns gemacht hat. Und vielleicht gibt es sogar das Phänomen, dass die Prokrastination auf dem Vormarsch ist seither.
Also ich denke schon, in vielerlei Hinsicht, wir haben das ja in zahlreichen Folgen, die man sich übrigens alle gerne nochmal anhören kann oder auch als Neueinsteiger zu Gemüte führen kann. Aber wir haben das ja immer mal wieder beleuchtet, das Thema mit der Pandemie, weil es ja einfach sehr global war, weil es in gewissen Dingen ja alle vereint hat, im wahrsten Sinne des Wortes. In Gedanken, in teilweise in Leid, in Zweifeln etc. pp. Und ich denke schon, dass das ein gewisser Beschleuniger für verschiedene Themen einfach gewesen ist. Also auch für Entwicklung, ne? Also auch wenn ich so ein bisschen nochmal andocken kann bei dem Thema Fortschritt, weil allein dieses Riesenthema künstliche Intelligenz, was in aller Munde ist, was uns die nächsten Jahre unglaubliche Entwicklungen, egal jetzt ob unglaublich toll oder unglaublich bedenklich, das müssen wir abwarten. Aber trotzdem werden es unglaubliche Entwicklungen sein, mit denen wir konfrontiert werden in Zukunft. Aber alleine das, was dort in diesem Zeitraum an globalen Daten erhoben wurde und gesammelt wurde, dient natürlich in erster Linie oder hat jetzt auch das Thema künstliche Intelligenz unfassbar beschleunigt. Und deshalb war es, wie gesagt, für viele Dinge war die Pandemie sicherlich eben ein Beschleuniger, im Guten wie sicherlich auch in dem einen oder anderen Negativen. Aber ich denke, gewisse Phänomene, die beim Thema Aufschieben mit reinfließen, wie ein gewisser Mangel an Motivation oder ein Gefühl der Überforderung, ein Gefühl der Unklarheit. Das sind, glaube ich, Dinge, die natürlich schon in den letzten 2-3 Jahren gehäuft vorgekommen sind. Da bin ich schon sehr von überzeugt.
Also vielleicht kann man Aufschieberitis vielleicht eher beim Namen nennen. Also Prokrastination ist ja nichts anderes. Also im Volksmund heißt es Aufschieberitis. Ja. Und lustigerweise ist es auch so, dass die Frage immer ist, so, wo fängt es an, wo hört es auf und bin ich betroffen in irgendeiner Form? Mhm. Und das finde ich ganz interessant, dass immerhin, wenn wir jetzt mal wirklich so ein bisschen auf die Zahlen gucken wollen, dann finde ich das wirklich krass, 7-15% der Deutschen sind von der Aufschieberitis betroffen, mehr oder weniger schlimm. Und es ist aber auch so, dass es ist nicht gekennzeichnet als psychische Krankheit. Bisher zumindest nicht. Die Krankenkassen zum Beispiel erkennen das nicht an als psychische Krankheit. Also wenn du dich da in irgendeiner Form therapieren lassen willst, dann wird es schwierig, dass die Krankenkasse das übernimmt. Dann müsste man das wahrscheinlich über einen Umweg machen, dass der Psychologe etwas anderes diagnostiziert, wie auch immer. Das wird ja auch tatsächlich wirklich manchmal deshalb so gemacht. Nicht um knallharten Versicherungsbetrug zu begehen, sondern um Menschen heilen zu können oder ihnen zu helfen zumindest und Verbindungen zu schaffen dann vielleicht auch. Aber ich finde es ein Hammer eigentlich. Da ist mir so ein bisschen die Hutschnur hochgegangen, wenn ich ehrlich bin, als ich das gelesen habe, dass das nicht anerkannt wird. Also die Barmer, um das jetzt einfach mal auf den Punkt zu bringen, erkennt es wohl nicht an. Ich verstehe immer noch nicht so richtig, warum solche Dinge, wenn es 7-15% sind, da ist die Range relativ groß, finde ich, müsste man sich die Zahlen dann doch mal irgendwie so ein bisschen näher angucken. Ja, da verstehe ich nicht so richtig, wie man auf die Idee kommt, dass das nicht übernommen wird.
Ja, warum das nicht übernommen wird oder anerkannt wird, das ist natürlich, da können wir auch bei Adam und Eva anfangen, ne, und kommen dann irgendwann in der Neuzeit. Es gibt einfach ein paar Phänomene, die nur beschrieben werden können und nicht erklärt. Ja, letztendlich ist ja, es muss ja irgendwo einen pathologischen Kontext haben. Also man muss letztendlich irgendwo auch nachweisen, dass eine Aufschieberitis zu irgendwelchen Beeinträchtigungen führt. Aber letztendlich, wenn man die Gründe beleuchtet, warum es überhaupt dazu kommt, dass Menschen gewisse Dinge versuchen zu umgehen, ablehnen, aufschieben oder eben chronisch und vielleicht sogar pathologisch vertagen, dann taucht man natürlich schon so in ein paar Dinge ein, wo man dann denken könnte, ja, Moment, das hat ja schon das eine oder andere mit anderen Erkrankungen, die anerkannt sind, gemein. Ob das jetzt beispielsweise ein Gefühl der Überforderung ist, was ja letztendlich in der Ausprägung oder in der Vollausprägung in einer Burnout-Situation enden könnte. Natürlich kann man es nur rein symptomatisch so begreifen. Man kann aber auch sagen, nee, das ist letztendlich auch ein Stück weit ursächlich. Und letztendlich auch Mangel an Motivation, Desinteresse. Das sind alles Punkte, die auch zu depressiven Verstimmungen im Grunde ja führen können. Oder dadurch ausgelöst werden. Also dementsprechend, glaube ich, macht es schon Sinn, dem Ganzen auf den Zahn zu fühlen, die Bandbreite, auch wenn der innere Schweinehund ja eigentlich immer so ein bisschen melodisch daherkommt oder auch so ein bisschen umgangssprachlich salopp genutzt wird. Aber ich glaube, wenn man die Bandbreite an Themen, warum aufgeschoben wird, versucht auch so ein bisschen dahingehend zu sortieren und aufzuschlüsseln, was ist davon dann tatsächlich pathologisch, also sprich auch krankmachend, vor allen Dingen im mentalen Bereich, und was ist letztendlich auch so ein bisschen ja eher Thema Komfortzone. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ne, ich habe für mich irgendwann entdeckt, wie ich mich auf die Prüfungen vorzubereiten habe, dann ist das ja etwas, was ich ja eben für mich entscheide. Ich komme damit klar, ich schaffe das und ich weiß, wie es abzulaufen hat. Aber gewisse Dinge sind natürlich dann nicht unbedingt für die Betroffenen zu fassen und zu packen und dann dementsprechend auch ganz neutral und nüchtern einzuordnen. Also deshalb denke ich, wird sich spätestens nach der heutigen Folge werden sich die Gelehrten nochmal zusammensetzen müssen und dann schon sagen, ah, Moment, die haben da einen ganz, ganz feinen Ton angestimmt und wir müssen da in den Deep Dive.
Ja, in den Deep Dive mindestens. Also ich finde es ja ganz gut, wenn ich habe da gerade mit dem Vorsitzenden der Barmer irgendwie einen Vorstandsvorsitzenden das ein oder andere Mal diskutiert. Der übrigens Läufer ist, by the way, und auch kein schlechter. Und manchmal denke ich mir dann immer so, naja, also wenn Menschen doch wirklich auch selbst sehr sportlich sind und auch wissen, was Sport machen kann, also warum sind diese ganzen Programme und die ganze Förderung und Prävention und so weiter, warum ist das alles so stiefmütterlich? Aber das ist wirklich wahrscheinlich nochmal so ein eigenes Thema, wenn man über Krankenkassen spricht.
Das heißt ja auch Krankenkasse und nicht Gesundenkasse. Ja. Ja, also darf man auch nicht vergessen. Genau. Also allein die Begrifflichkeit ist ja schon da, ne? Also es ist Krankenkasse, es ist eine Krankenversicherung, es ist keine Gesundenversicherung.
Ja, exakt. Ne? So sehe ich es auch und das ist auch so. Und ich denke mir nur, die Frage ist ja, wie überwinde ich denn eigentlich so eine Abschieberitis? Was hat dir denn geholfen auf deinem Weg zum Medizinstudium? Ja. Also irgendwo musst du ja dann damit doch mal irgendwie klargekommen sein. Also irgendwie musst du es ja geschafft haben, dann doch nochmal irgendwie eine Arbeit, eine Diss zu schreiben. Keine Ahnung. Also es müssen ja so ein paar Sachen gewesen sein, die dich zu dem erfolgreichen Arzt, der du bist, gemacht haben. Und das kann dann unmöglich die Abschiederitis gewesen sein.
Das war die Besessenheit natürlich. besessen davon, Arzt zu werden. Nein, es war schon irgendwo verankert. Also man könnte jetzt sagen, es lag in meinen Genen, aber de facto ist, wenn man meinen Stammbaum, ich kann ihn jetzt nicht komplett durchdeklinieren, aber in meinem Stammbaum gibt es nun mal nur bis dato einen Arzt, das bin ich. Und ich hoffe, es werden noch ein paar folgen, aber deshalb ist es sicherlich nicht in den Genen veranlagt gewesen, sondern es war da, ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht mit irgendwas in Verbindung bringen, aber ich wusste, das ist es. Und dementsprechend hatte ich, und das ist sicherlich so eine Strategie, die zumindest bei mir aufgegangen ist, ich hatte einfach klare Ziele. Das oberste Ziel war, ich möchte Arzt werden. Und dann gab es natürlich viele Unterziele. Das heißt, ich muss erstmal die Grundschule so absolvieren, dass ich aufs Gymnasium komme, das Gymnasium so absolvieren, dass ich ein vernünftiges Abi habe. Dann idealerweise in der Stadt meines Wunsches studieren darf. Das sollte unbedingt Köln sein, weil ich nun mal ein Heimscheißer, hätte ich fast gesagt, oder habe ich gerade gesagt, bin. Und deshalb war immer klar, es gibt ein oberes Ziel oder das oberste Endboss und dann gibt es kleinere Ziele darunter. So, und die muss ich alle abhaken. Und das ist auch etwas, wo ich denke, wenn man jetzt tatsächlich auf das Thema Aufschieben und Vertagen kommt und man hat ein großes Projekt, egal, ob das ein berufliches Projekt ist oder ob das einfach nur der Heiratsantrag ist. Das ist auch meiner Meinung nach sehr, sehr großes Projekt. Ja. Und es gibt nun mal so Situationen, wo man halt Angst hat zu versagen oder man möchte etwas total perfekt machen. Ne? Und Perfektionismus ist ja etwas, was wir nie erreichen werden. Deshalb mache ich mir darüber auch keine Gedanken. Aber es ist halt schön, wenn man ein großes Projekt in kleine Unterprojekte oder in Unterschritte einfach einteilen kann. So, dass sowohl vom Umfang, also quantitativ vom Umfang her, als auch zeitlich. Wenn man weiß, man hat 18 Monate für ein Projekt X, dann kann man sich auch kleinere Zeitfenster nehmen, um zu sagen, so, ich versuche immer mal wieder ein Bröckchen und ein Krümel hier und ein Thema da, dann habe ich mal wieder 3 Stunden am Stück dafür Zeit, etc. Sich hinzusetzen und dann eben arbeiten in kleineren Schritten zu bewältigen. Also ich glaube, das ist etwas nochmal, was mir sowieso geholfen hat, aber was sicherlich auch in vielerlei Hinsicht als meiner Meinung nach grundsätzliche Strategien genommen werden können. Dann habe ich ja, und ich finde das sehr amüsant und daran merke ich auch, dass uns hier wirklich Leute zuhören. ich habe ja mein eigenes Zeitmanagement irgendwann entwickelt. Ne? Du kennst die ominösen 48 halben Stunden. Mhm. Und ich habe das auch letztens in einem LinkedIn-Beitrag wieder gesehen, wo ich kurz vernetzt wurde, dass jemand auf die 48 halben Stunden eingegangen ist. Also das finde ich unglaublich. Ne? Also wenn man dann mittendrin aus dem Äther eine Information bekommt, die mit der ja mit dem Podcast in Verbindung gebracht wird. Und aber es gibt halt viele, auch ich will jetzt nicht wissenschaftliche Zeitmanagement-Techniken, aber es gibt so ein paar Techniken, die man dann, wenn man nicht selber ein Zeitmanagement sich erarbeitet, sich einfach abgucken kann. Da gibt's die berühmte Pomodoro-Technik, nicht zu verwechseln mit wie bereite ich Tomaten auf italienische Art und Weise zu, sondern die Pomodoro-Technik ist, dass man halt in kurzen, intensiven Intervallen arbeitet. Also ich sag mal, vergleichbar vielleicht mit so einem mit so einer Hit-Einheit beim Sport. 7 Minuten, 10 Minuten, 12 Minuten Vollgas, also fast bis zur Besinnungslosigkeit und dann Pause. Dann gibt's natürlich so diese 3-Sekunden-Regel, die man so kennt, wenn irgendwas auf den Boden fällt, was Essbares und unter 3 Sekunden wieder hochgefischt wird, kann man sich's einpfeifen. Das kann man auch so ein bisschen projizieren auf die 2-Minuten-Regeln. Das heißt, alles, was unmittelbar innerhalb von 2 Minuten erledigt werden kann, muss erledigt werden. Mhm. Und nicht, das hattest du ganz am Anfang jetzt der Folge nochmal gesagt, nicht immer nur alles aufschieben und dann auftürmen und am Ende blickt man gar nicht mehr durch, sondern wirklich die kleinen Dinge mit einem Post-it markieren und dann patsch, sofort abarbeiten. Mhm. Und dann gibt's, das hört sich ein bisschen hochtrabend an, die sogenannte Eisenhower-Matrix. Und das ist im Grunde das, was ich, ohne zu wissen, dass es die Eisenhower-Matrix ist, für mich natürlich schon innerhalb auch meines Werdegangs oder auch vor allen Dingen innerhalb des Studiums gemacht habe. Ich habe einfach priorisiert. Ich habe gesagt, welche Aufgaben sind wichtig, welche Aufgaben sind weniger wichtig, oder wie es schon mal in dem Beispiel meiner Ausbildung, meiner ersten Station in Bergisch Gladbach hatte, im Marienkrankenhaus, von einem wesentlich weiteren, erfahreneren Kollegen, der gesagt hat, ist Anruf wichtig, kommt Anruf wieder. Das heißt also, man muss nicht auf jeden Anruf reagieren. Der hat das damals mit Formularen gemacht. Der hat gesagt, ist Papier wichtig, kommt Papier wieder. Nehmen wir mir einfach mein Fach, was vollgestopft war, mit unzähligen Anfragen, einfach in der Mitte durchgerissen hat und gesagt hat, ist Papier wichtig, kommt Papier wieder. Und deshalb glaube ich schon, dass man da die Aufgaben so priorisieren kann, dass man die Zeit, die man hat, oder dafür auch nutzen möchte, effektiv einsetzen kann.
Viele gute Tipps dabei. Wirklich gut. Also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, wie es ist, in diesem Rad drin zu sein, aber das klingt alles sehr plausibel und es scheinen ja doch einige Menschen auch wirklich zu sein. Ich glaube, was mich wahrscheinlich davon abhält, in die Abschieberitis überhaupt zu gelangen, ist mir eigentlich mindestens einmal pro Tag so ein paar Minuten zu nehmen, um mir Dingen bewusst zu werden. Und es ist natürlich verführerisch, dass wir, glaube ich, also es geht, glaube ich, vielen so, dass wir die Dinge, auf die wir Bock haben, die schieben wir nicht auf, definitiv nicht. Sondern es sind meistens dann auch wirklich immer so diese Sachen, so die Arschloch-Themen, die dann liegen bleiben gerne oder wo die Versuchung zumindest groß ist. Und ich weiß jetzt auch wirklich nicht, wo man so definiert, wo fängt das jetzt an mit der Abschieberitis und wo hört es auf. Aber es gibt manchmal, also pro Tag habe ich das wirklich zu unterschiedlichen Uhrzeiten, wo ich mir Dinge nochmal bewusst mache und was so nach dem Motto, was muss ich denn eigentlich wirklich erledigen? Was ist und was macht mir Stress, wenn ich es nicht erledige? Dann haue ich es jetzt eben einmal weg und baue mir dann irgendwo einen Slot im Terminkalender ein oder auch immer, wo ich dann sage, so, das ist jetzt die Zeit, scheißegal, ob da das Telefon klingelt oder nicht, aber da mache ich dann irgendwie die Steuer oder da mache ich dann ganzen Rechnungsquatsch irgendwie so einen Tag in der Woche alle Rechnungen bezahlen, die so rein geflattert kommen. Spätestens aber dann irgendwie so nach 10 Tagen, wo man dann ja weiß, dass das meistens irgendwie in 14 Tagen zahlbar, bla bla bla. Dann sind es bei mir spätestens bei 10 Tagen, haue ich mir dann irgendwie so einen Blocker rein. Klingt jetzt alles so wahnsinnig vernünftig, bin ich auch nicht, aber es ist so, dass ich wirklich irgendwie denke, ja, also mach dir bewusst, dass die Dinge sowieso gemacht werden müssen, ganz egal wie. Also es gibt ein paar Dinge, die sind halt einfach nicht verhandelbar. Und wenn man das weiß, dann ist es deutlich einfacher, wenn man sie mit sich selber auch nicht verhandelt, sondern sie macht. Und dieses Bewusstsein geht uns natürlich gerne flöten, weil wir, wie gesagt, nochmal, bestimmte Menschen sind einfach so, dass sie die Dinge, die sie gerne machen, einfach auch sofort machen und denen auch einen viel größeren Raum einräumen. Und ich glaube, das ist falsch, weil die Dinge, die du nicht gerne machst, wenn du sie nicht machst, dann kriegen sie einen größeren Raum als die Dinge, die du gerne magst. Und das ist total sick. Auch das ist sowas, was ich glaube, so ein bisschen hat das natürlich auch mit Erziehung zu tun am Ende. Also was leben uns unsere Eltern eigentlich vor? Und dann kann es eben sein, dass du dich da dranhängst oder dass es genau das Gegenteil ist. Ich habe ja die ersten Jahre bei meinen Großeltern verbracht. Mein Großvater war ein super Beispiel für Abschieberitis. Ein super Beispiel.
Aufschieberitis oder Abschieberitis?
Beides, glaube ich. Aufschieberitis natürlich, aber auch Abschieberitis. Also ich glaube, er hat einiges abgeschoben in seinem Leben. Aber nein, aufgeschoben. Und das hat ihn wirklich an den Rande des Ruins gebracht. Und das hat mich so sehr geprägt, also so geschockt, dass ich dachte so, nee, das, also vor allen Dingen, wenn du dann so mitkriegst, was dann das die Auswirkungen sind, was das mit Beziehungen macht zwischen Freunden und ihm, was das mit der Ehe gemacht hat. Unfassbar. Einfach nur, weil jemand die Dinge aufgeschoben hat. Und das ist eigentlich, das ist brutal, weil er da, glaube ich, einfach auch wirklich so betroffen war. Und da darf man einfach nicht mehr davon sprechen, dass es nicht psychisch krank ist. Also das muss man dann als eine Krankheit erkennen, weil das dann einfach in einen Verdrängungsmechanismus reingeraten ist, der einfach wirklich sowas von ungesund war. Nicht nur für ihn, weil es ihm Stress gemacht hat. Dann bauen sich Menschen ja auch gerne dann auch irgendwie so ein Konstrukt der Lügen noch mit zusammen, damit es nicht auffällt und wahnsinnig viel Energie, die da reingesteckt wird plötzlich. Und dann bricht das irgendwann dieses Kartenhaus zusammen. Und dann ist das das Endergebnis der Aufschieberitis. Und das ist dann wirklich ein Schlachtfeld oftmals. Also wenn man es jetzt wirklich mal bis zum Ende durchkonjugiert. Und ich glaube, das war wirklich für mich das absolute Minusbeispiel und hat dafür gesorgt, dass ich mir jetzt nicht vorgenommen habe, ich will nicht so werden wie meine Eltern oder Großeltern, aber dass es wirklich so Dinge gibt, das war eigentlich immer so in meinem Leben, dass ich sowas nicht nachgeahmt habe, sondern die negativen Dinge eher genau das Gegenteil dann davon gemacht habe. Und das mag sein, dass ich dann einfach Glück gehabt habe. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich bin mir sehr sicher, dass wenn man verstanden hat, dass wenn man zu viel aufgeschoben hat, dass so viel Raum einnimmt, dass du für die Sachen, die du gerne machst, weniger Zeit hast oder gar keine, das ist dann eigentlich Grund genug schon fast, um dem entgegenzuwirken in irgendeiner Form.
Aber wenn man es kann. Ich meine, du hast ja so ein paar Dinge jetzt fast schon identifizieren können aus deiner Erfahrung, was dich sicherlich auch irgendwo geprägt hat und vielleicht dazu gebracht hat, bewusst oder unbewusst, dass du eben nichts aufschiebst. Oder fast vielleicht sogar eine Allergie gegen Aufschieben und Vertagen und mache ich später hast. Aber ich glaube, dass gewisse Dinge natürlich augenscheinlich sind, dass man die nicht machen möchte. Das hattest du ja vorhin nochmal skizziert, dass man einfach auf gewisse Aufgaben, die erledigt werden müssen, einfach keinen Bock hat. Und dann auch der innere Schweinehund sagt, nee, das ist ja wie so ein Belohnungsprinzip, wie ich es vorhin mal sagte, dass man halt die Information bekommt, nee, das kann noch liegen bleiben. Ne? Und man fühlt sich dann dabei auch wohl. Aber man kann den Spieß ja umdrehen und letztendlich auch so ein bisschen versuchen zu visualisieren, aber wie würde es denn sein, wenn ich das erledige? Also man versucht quasi das Gefühl zu simulieren oder sich mehr oder weniger beizubringen, wie es sich anfühlen könnte, wenn man die Aufgabe erledigt hat. Und deshalb kann schon auch so ein, ja, sagen wir mal, ein Energielieferant sein. Also wenn man so an die Sache rangeht und nicht letztendlich nur versucht zu umschiffen. Aber ich glaube, dass das Identifizieren der zugrunde liegenden Ursache für viele natürlich auch sicherlich schwierig ist. Und spätestens dann sollte man, und jetzt müssen wir vielleicht doch nochmal den Turn Richtung Pathologie und Krankenkassen dann nehmen. Ich glaube, dann muss man sich auch Hilfe holen. Dann muss man wirklich mal quasi mit einem Coach oder mit Therapeuten an einen Tisch und sagen, ich habe Schwierigkeiten, meine alltäglichen Dinge zu erledigen, ich habe Schwierigkeiten, meine beruflichen Dinge zu erledigen. Ich komme gar nicht dazu, mir Vorsätze für den Sport vorzunehmen, weil ich die anderen Sachen gar nicht hinbekomme. Aber ich habe keinen Anpack. Also ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Ne? Ist es einfach nur Bocklosigkeit? Ja, das ist ja letztendlich schon eine Beschreibung dessen, wie man sich fühlt. Und ich glaube, dann macht es natürlich schon Sinn, professionell auch Unterstützung zu erfragen und einzufordern und dann eben mit professioneller Hilfe Strategien zu entwickeln, die Ergebnisse zu verbessern.
Ja, also ich glaube auch wirklich fest daran, dass die, da gibt es ja auch die Grenzen sind da, glaube ich, auch schwimmend. Also ich glaube, die Diagnosen von Abschiebebaritis in Richtung Depressionen oder in Richtung ach, was weiß ich, ich will jetzt hier irgendwie nicht den Hobbypsychologen mimen, aber ich glaube, dass wirklich einfach auch der Weg in so eine anerkannte Diagnose relativ nahe ist, weil wir natürlich davon ausgehen können, dass das Menschen in Depressionen zum Beispiel ja gar nicht fähig sind dazu, etwas zu erledigen, sondern da ist ja das Aufschieben Programm. Also man könnte auf die Idee kommen, man könnte sagen, dass das eben auf die Aufschieberitis, ich weiß nicht, muss man aus dem Kopf kriegen, die Aufschieberitis eben vielleicht dann doch irgendwo auch ein Teil einer Depression sein können, ne? Oder ein Beginn einer Depression. Oder vielleicht ist sogar da schon auch mehr drin. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen auch mit einem Burnout durchaus auch gerne Dinge, die gerade nicht, vermeintlich nicht wichtig sind, auch gerne aufschieben. Komplex, aber ich bin mir auch relativ sicher, dass die, dass es so ein Stück weit, und auch hier kommt man dann wieder an den Punkt, wo fängt es an und wo hört es auf, bedingt auch menschlich ist. Also es gibt doch, also man könnte auch sagen, man priorisiert einfach anders. Das ist dann netter ausgedrückt als Aufschieberitis. Aber, und das wäre dann ja auch etwas, was total legitim ist, weil das jeder tut. Also jeder von uns priorisiert. Jeder von uns muss im Arbeitsleben irgendwie sagen, so, das ist relativ, also der ein großes Arbeitspensum hat, ich komme nicht hin, ich muss es priorisieren. Und wenn man dann dabei ist und wenn man das auch noch einordnet in Aufschieberitis, dann glaube ich, sind es dann doch viel mehr Menschen, die davon betroffen sind. Ist halt eben die Frage, genau, ist das jetzt so schon dann psychisch oder pathologisch ein Problem oder nicht? Aber ich finde es auch, ich glaube, niemand kann frei davon sein, Dinge mal irgendwie auf die Seite zu legen und zu sagen, nee, komm, da habe ich jetzt wirklich gerade überhaupt keinen Bock drauf. Und dann vielleicht das auch mal über einige Wochen hinzuziehen. Das ist, glaube ich, wirklich gehört zu uns Menschen auch irgendwie mit dazu, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht verschwindet das Thema ja auch dann irgendwie. Die Anfrage, die erledigt werden muss, der Termin, der eingehalten werden muss. Vielleicht kommt ja irgendwas dazwischen.
Aber ich finde das, also was ich sehr schön finde, ist diese Geschichte von Papier geht, Papier kommt wieder.
Nee, ist Papier wichtig, kommt Papier
ist
wieder.
Ist Papier wichtig,
kommt
Papier
wieder. Und das ist, also wenn ich aus meiner Ausbildung noch was behalten habe, dann sind das wirklich so diese Themen. Ne? Und wenn man das anwendet auf vieles, also auch auf Menschen, auf Beziehungen, auf Personen, ich will jetzt nicht sagen, ist Mensch wichtig, kommt Mensch wieder. Aber in gewisser Art und Weise findet man das schon auch tatsächlich in seinem Lebenslauf mal wieder, dass die ein oder andere Person, der man dann vielleicht auch teilweise zu viel Beachtung geschenkt hat, es nicht würdig war. Andersrum aber auch Menschen, die mehr Beachtung würdig waren, sie nicht bekommen haben, die aber dann trotzdem nach einer gewissen Zeit der Ignoranz und auch vielleicht in einer gewissen Zeit, dass man eben keinen Kontakt hatte, dann doch nochmal um die Ecke kommen und sich melden. Und deshalb, menschliches Thema, es ist einfach so. Aber du hast natürlich ein, zwei Beispiele auch genannt, wo es natürlich dann auch teilweise wirtschaftlich jemanden ja an den Ruin gebracht hat. Und deshalb trifft das natürlich so zusammenfassend schon den Nagel auf den Kopf. Ich habe im Vorfeld zu dem Thema bei der Recherche ein Zitat von einer Autorin lesen dürfen, Karen Lamp aus Amerika, die sich unter anderem eben mit dem Thema Prokrastination beschäftigt hat. Und die hat das zusammengefasst, das ist wie ein Kredit, den du vom Morgen aufnimmst und dessen Zinsen dich heute belasten.
Kluger Satz. Ich lasse jetzt aber auch einen klugen Satz los.
Ich hoffe, weil das muss ja auch Hand und Fuß haben, die Nummer hier.
Ist Podcast wichtig? Kommt Podcast wieder.
Das ist der klügste Satz, den ich je gehört habe. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Deshalb sage ich einfach mal euch da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns weiter, gebt uns ein Sternchen, gebt euch, markiert es, kriegt eine Glocke, wenn die neue Folge kommt. Was auch immer, aber wenn der Podcast wichtig ist, dann wird er zu euch auch wieder zurückkommen. Da bin ich mir.
Auf jeden
sehr,
Fall.
Sehr, sehr, sehr wichtig. Burg, ich danke dir für eine schöne Folge über Prokrastination, über Aufschieberitis und über wertvolle Tipps dazu. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Das wünsche ich mir sehr. Ich freue mich sehr drauf. Hab eine gute Woche und ein besonderes 2024.
Das wünsche ich dir auch und viel Freude beim Prokrastinieren.
Prost.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.